Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11.
16. Juli 1969. NASA-Kontrollzentrum. Houston, Texas.
Ignition sequence start.
Die Spannung steigt. Das Team am Boden und die drei Astronauten an Bord von Apollo 11 fiebern dem Start entgegen.
Liftoff. We have a liftoff.
We got a roll program.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Als erste und einzige Frau im Kontrollzentrum dabei, die Mathematikerin Frances Poppy Northcutt.
Well, back during the Apollo missions, I was a return to Earth specialist. So my job was to bring the astronauts back to the Earth from the moon.
Ihre Aufgabe? Die Astronauten wieder sicher vom Mond auf die Erde zu bringen. Welchen Beitrag Frauen wie Frances Poppy Northcutt in der amerikanischen Raumfahrt und der Apollo-Mission gespielt haben, darüber erfahren Sie später mehr. Die weiteren Themen: Revolution in Permanenz. Um Frauenstudium in der Weimarer Republik geht es unter anderem in einem neuen Buch. Und in unserem Schwerpunkt, wem gehört der Widerstand? 75 Jahre nach dem Stauffenberg-Attentat gibt es neuen Streit. Doch zunächst Fake News und Filterblasen. Warum sind wissenschaftliche Standards nicht mehr Maßstab für Glaubwürdigkeit? Wir berichten über eine Diskussion am Einstein-Forum Potsdam.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data, controls the future.
Wer auch immer Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das sagt nicht Mark Zuckerberg, Konzernchef von Facebook. Nein, das sagt ein Fake Mark Zuckerberg. Es ist der neueste Trend, Deepfake-Videos. Dabei werden zum Beispiel mit Hilfe künstlicher Intelligenz einem Prominenten Worte in den Mund gelegt, die er nie gesagt hat. Doch wie lassen sich überhaupt Fake News von echten Informationen unterscheiden? Woher rührt die Bereitschaft, Fake News und Verschwörungstheorien zu glauben? Und was können Intellektuelle dazu beitragen, die Glaubwürdigkeitskrise evidenzbasierter Daten und wissenschaftlicher Standards zu überwinden? Um solche Fragen ging es am Wochenende bei einer Tagung im Einstein-Forum Potsdam. Andreas Beckmann war dabei.
Die Mondlandung war nur vorgetäuscht. Die Anschläge auf die Twin Towers in New York wurden von den USA selbst inszeniert. Und für den Mord an John F. Kennedy ist mal die CIA und mal Fidel Castro verantwortlich. Es herrscht kein Mangel an Verschwörungstheorien in der modernen Welt, die sich für aufgeklärt hält. Kein Wunder, meint Michael Butter, Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Aufklärung und die Verbreitung von Verschwörungstheorien gingen historisch Hand in Hand.
Es gibt Verschwörungstheorien eigentlich immer seit dem Ende des 16., dem Beginn des 17. Jahrhunderts, wo die in ihrer modernen Form entstehen, bis in die 1950er Jahre, wo die nämlich völlig akzeptiertes, offizielles Wissen sind, von Eliten, von Experten, von ganz normalen Menschen geglaubt und verbreitet werden und entsprechend großen Einfluss haben auf viele historische Prozesse. In Deutschland das schrecklichste Beispiel der Holocaust, der natürlich ursächlich auf der Idee von der jüdischen Weltverschwörung beruhte und ohne diese Verschwörungstheorie hätte es den Holocaust nicht gegeben.
Das Entsetzen über dieses monströse Verbrechen habe nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Aufschwung kritischer Sozialwissenschaften geführt. Ein neuer Zeitgeist verlangte, alles akribisch zu hinterfragen, um die Gesellschaft gegen Aberglauben zu wappnen. Und weil zuerst in den USA und dann noch in Europa ein Bildungsboom ausbrach, der immer mehr Menschen an Universitäten führte, breitete sich diese Haltung in der Politik wie im Alltagsleben aus.
Das ist ein sehr komplexer Prozess, den man verkürzt beschreiben könnte als das Einsickern von sozialwissenschaftlichem Wissen in das Alltagswissen der Menschen. Und die Effekte sind dann einigermaßen dramatisch. Die kommunistische Verschwörungstheorie, die in den 1950er Jahren im Kongress diskutiert wird, wo Gesetze erlassen werden, um dieser Subversion Einhalt zu bieten, die ist 10 Jahre später nur noch bei der extremen Rechten verbreitet.
Seit den 60er Jahren waren Verschwörungstheorien verpönt. Doch der Siegeszug von kritischem Denken und Überprüfen, von Rationalität und Vernunft, hatte eine unerwartete Nebenwirkung. Bald gab es zu jeder Theorie und zu jedem Gutachten eine Gegenmeinung und ein Gegengutachten. Egal auf welchem Gebiet, ist es daher heute für Laien oft undurchschaubar, welche Seite recht haben könnte, stellt die israelische Soziologin Eva Ilus fest.
Experts and the language of expertise produce an enormous amount of data and knowledge.
Experten produzieren Unmengen von Daten und immer mehr Fachwissen, das schon allein deshalb kaum noch jemand nachvollziehen kann, weil es eben meist auch in einem Fachjargon präsentiert wird. Wir lesen und hören das. Und die meisten Leute suchen ja auch nach guten Argumenten, um sich eine Meinung zu bilden. Aber weil der Strom an Daten, Nachrichten und Meinungen nie abreißt, fühlt sich die Öffentlichkeit irgendwann nur noch überwältigt.
Wenn sie rational kaum mehr entscheiden können, wem sie glauben sollen und wem nicht, wenden sich viele Leute denjenigen zu, mit deren Botschaften sie sich am wohlsten fühlen. Das wiederum erleichtert Apologeten das Geschäft, wenn sie den Leuten nach dem Mund reden. Der gegenwärtige amerikanische Präsident ist für Eva Ilus da nur das auffälligste Beispiel.
What might fire Trump voters is the straightforward challenge.
Was die Wähler Trumps fasziniert, ist seine Direktheit. Er behauptet einfach, die Wahrheit zu kennen und auszusprechen. Und auch wenn ich glaube, dass selbst den meisten seiner Anhänger klar ist, dass er, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer die Wahrheit sagt, folgen sie ihm, solange ihm niemand überzeugend entgegentritt und er mit seinen Lügen ungestraft durchkommt.
Gefolgschaft gewinnt oft, wer Stärke demonstriert, indem er seinen Standpunkt permanent wiederholt und andere unterdrückt. Nach dieser Methode verfahren Populisten, auch in Polen. Die rechtsgerichtete Regierung dort hat ein Gesetz erlassen, das eine angebliche Verunglimpfung der polnischen Nation verhindern soll. Danach kann bestraft werden, wer darüber berichtet, wie polnische Bürger im Zweiten Weltkrieg den deutschen Besatzern bei der Judenverfolgung halfen. Um diese historische Tatsache zu leugnen, stützt sich die heutige Regierung ganz raffiniert auf eine andere, ebenfalls belegbare Tatsache, erzählt der jüdische Bürgerrechtler Konstanty Gebert.
Die weitaus größte Zahl von Gerechten, die in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt werden, weil sie Juden geholfen haben, sind Polen. Das stimmt. Aber die Regierung tut so als Folge daraus, dass die Mehrheit der Polen auf Seiten der Juden stand. Das Gegenteil war der Fall. Die meisten haben ihre jüdischen Mitbürger an die Besatzer ausgeliefert. Verrat war der Normalfall.
The opposite was true. Betrayal was the norm.
Aber so genau darf die Wahrheit nicht mehr dargestellt werden. Und deshalb kann die Regierung mit der halben Wahrheit lügen. Im Internet sind die historischen Fakten natürlich trotzdem noch verfügbar. Doch ob ein User sie dort findet, hängt häufig von den Algorithmen der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen ab. Und die sind alles andere als an Wahrheit und Glaubwürdigkeit orientiert, beklagt Olaf Steenfahrt von der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen.
Wenn man das richtig versteht, dann ist das Hauptkriterium, so wie diese Algorithmen funktionieren, Engagement. Also im Prinzip den Nutzer möglichst lange auf der Seite zu halten und da nun einmal leider Verschwörungstheorien und gar nicht mal Lügen, aber halbfalsche Informationen oftmals einfach sexier sind und attraktiver, passiert einfach automatisch das, dass eben die sehr viel komplexere Wahrheit, die vielleicht in die andere Richtung zeigt, untergeht.
Die Zeiten, in denen kritische Intellektuelle oder Journalisten Meldungen und Meinungen aussortieren konnten, weil sie nicht plausibel erschienen, seien vorbei, bekräftigt Michael Butter. Redaktionen, Universitäten oder Behörden besäßen für einen großen Teil des Publikums keinen Vorsprung mehr in Sachen Glaubwürdigkeit.
Ich glaube, es ist einfach viel leichter heutzutage, wenn man vage Zweifel an offiziellen Erklärungen hegt, verschwörungstheoretische Gegenerzählungen zu finden. Vor 30, 40 Jahren mussten sie viel Zeit und Geld in die Hand nehmen, um irgendwelche Bücher zu bestellen. Und das hat vielleicht nicht jeder gemacht. Heute googeln sie einmal und sofort sind sie Teil einer Gegenöffentlichkeit, in denen diese Erklärungen absolut wahr sind, absolut gelten und wo sie ganz schnell den Eindruck kriegen können, das denken unglaublich viele Menschen, also muss es ja wohl stimmen.
Die Glaubwürdigkeit etablierter Institutionen hat gelitten. Das Bedürfnis nach Orientierung ist geblieben, wenn nicht sogar gewachsen. Ein besseres Umfeld können sich Verschwörungstheoretiker kaum wünschen.
Fake News und Filterblasen. Andreas Beckmann über die Krise der Glaubwürdigkeit. Erinnern Sie sich an den Kinofilm Hidden Figures? Es ist die Geschichte von drei menschlichen Computern. Drei schwarzen Frauen, die wie viele Mathematikerinnen erst die Grundlage für das US-amerikanische Raumfahrtprogramm und die Apollo-Mission geschaffen haben. Mit diesen Hidden Figures, das heißt den Frauen hinter der Mondlandung, hat sich die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel beschäftigt. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, welche Aufgaben diese Frauen im US-amerikanischen Raumfahrtprogramm eigentlich hatten.
Also was viele ja nicht wissen, ist, dass schon in den 30er und 40er Jahren in den USA Frauen in der Luft- und Raumfahrt oder damals noch Luftfahrt Windkanalberechnungen durchgeführt haben und auf deren Grundlage wurden dann Flugzeuge entwickelt. Und dann später, als es in Richtung Apollo-Missionen ging und die ganze Zeit daraufhin, wurden Frauen also in den 50er Jahren eingesetzt, um zu rechnen, Flugbahnen zu berechnen, alles, was man eben für diese Missionen ins Weltall gebraucht hat.
Warum war das denn notwendig, dass Frauen das machten? Jetzt würde man ja sagen, warum hat man keine Computer eingesetzt?
Damals gab es noch keine Computer. Also die Computer kamen erst so in den Anfang der 50er Jahre, soweit ich weiß, ins Spiel. Und bis dahin wurde alles noch von Hand gerechnet. Und interessant ist eigentlich, das haben mir Experten erzählt, dass die Frauen das ganz ähnlich gemacht haben wie Computer heute. Nämlich jeder hatte einen Rechenschritt und ihn dann an die nächste Frau weitergeleitet. Spannend ist noch, warum das eigentlich Frauen waren, das habe ich mich immer gefragt. Und das war damals, galt Rechnen und auch Computer, und später als Computer aufkamen, auch Computer selbst als Frauenzeug oder als unmännlich. Deswegen wurden Frauen beauftragt zu rechnen und sie galten wohl auch als besonders gewissenhaft. Also die Ingenieure haben gesagt, die Frauen können schneller und korrekter rechnen als sie selber und natürlich sparen dann die Ingenieure die Zeit, um andere Dinge weiterzutreiben, kreativere Aufgaben anzugehen und so weiter. Also ganz ähnliche Gründe, warum man eigentlich heute Computer einsetzt.
Nichtsdestotrotz war es ja doch schon eine Art Sonderrolle für die Frauen. Wie gingen die denn damit um?
Tatsächlich waren sie in diesem Umfeld, was doch sehr männlich geprägt war, die einzigen Frauen. Viele haben sich damit einfach abgefunden. Es gibt so Geschichten, sie wurden beispielsweise für eine Putzfrau gehalten oder einfach auch nicht ernst genommen in ihrer Aufgabe oder viele Männer wussten das auch nicht. Ja, und viele haben sich damit abgefunden, dass sie einfach diesen einen Rechenschritt macht, der ihr zugeteilt wurde und eigentlich oft auch nicht wussten, was genau der Hintergrund von dem Großen und Ganzen ist. Es gab ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Katherine Johnson, die man eben aus dem Film kennt, die gesagt hat, das genügt ihr nicht. Sie möchte genauer wissen, wofür das alles ist und auch das große Ganze verstehen und hat dann schließlich in der Abteilung zur Flugforschung Berechnungen eingesetzt, eigentlich nur vertretungsweise, aber schließlich dann verlangt, dass sie auch an den Besprechungen teilnehmen möchte und die Männer waren wohl erst so ein bisschen erstaunt und haben gesagt, das gab es ja noch nie, war aber nicht verboten und darauf hat sie hingewiesen, es steht nirgendwo, dass es nicht erlaubt ist und dann haben sie sie schließlich doch zugelassen zu den Besprechungen und sie hat dann tatsächlich viel dazu beigetragen und später auch wissenschaftliche Paper veröffentlicht mit Kollegen zusammen, was durchaus ungewöhnlich war.
Gab es denn auch schon erste Programmiererinnen?
Also ein paar von den Frauen genau haben dann später, als die ersten Maschinen kamen, die gerechnet haben, das waren ja nicht so Laptops, wie wir es heute kennen, sondern riesige raumfüllende IBM-Maschinen, die sind dann gewechselt und wurden Programmiererinnen, weil schließlich ihre Arbeit ja dann immer weniger gebraucht wurde. Wobei spannenderweise auch viele Astronauten wirklich skeptisch waren, ob diese Maschinen wirklich so gut rechnen können wie die Menschen. Also ganz ähnlich, wie man es heute sieht, wenn es um künstliche Intelligenz geht, gab es da auch ein großes Misstrauen, eine Sorge, dass da Fehler passieren. Deswegen wurde lang noch parallel auch von Hand gerechnet oder vom Kopf Menschen gerechnet. Aber wen man kennt als Programmiererin, ist ja Margaret Hamilton. Es gibt so ein ganz bekanntes Foto, wo sie steht in einem ganz hohen Ausdruck Papier. Und das ist der Ausdruck der Apollo-Flugsoftware, die sie mit geschrieben hat. Oder sie war dafür die Verantwortliche. Und ganz spannend ist, sie hat mir ein Zeitzeuge erzählt, damals die Augapfelmethode entwickelt, die sogenannte Augapfelmethode, mit der sie Fehler überprüft hat. Und das war so, dass sie diese Software angeschaut hat und sich vorgestellt hat, sie wäre ein Computer und versteht nur das, was da steht und führt dann Schritt für Schritt aus. Und man kann sich vorstellen, das ist ein ganz guter Trick, um Fehler zu finden. Und tatsächlich hatte die Software wohl wirklich auffällig wenig Fehler. Also hat alles sehr gut funktioniert und das hat mir auch ein Zeitzeuge gesagt. Also ihre Software ist sehr viel besser gewesen als die viel Software, die heute von Entwicklern geschrieben wird.
Die meisten Mathematikerinnen wirkten ja jetzt im Hintergrund und waren im Kontrollzentrum der NASA nicht sichtbar. Aber es gab wohl schon eine Ausnahme.
Genau, das war Frances Poppy Northcutt, eine ganz junge Frau damals, Anfang, Mitte 20. Die erste Frau, die in diesem NASA-Kontrollzentrum war. Und zwar hat die als Apollo 13 1970 einen Notfall hatte, war sie im Kontrolltraining. Sie wurde extra dazu gerufen, weil sie war Expertin für den Re-Entry, also den Wiedereintritt, die Rückkehr vom Mond. Das waren ja mit die ersten Flüge, die außerhalb der Erdatmosphäre waren, und das war sehr schwierig, die Rückkehr zu berechnen. Also innerhalb der Erdatmosphäre muss man im Prinzip einfach nur bremsen und dann den Rest erledigt die Erdanziehungskraft. Aber wenn man dann näher am Mond ist, ist ja von dort auch Anziehungskraft und die Erdanziehungskraft ist nicht mehr vorhanden. Also da muss man sehr genau rechnen und das gut planen. Und da war sie Expertin und sie wurde tatsächlich dann 1970 im April, als Apollo 13 diesen Notfall hatte, einberufen. Und sie hat das ziemlich gut beschrieben, weil sie sagt, es war natürlich schwierig damals. Die Datenübertragung war nicht so schnell. Es gab ja das alles nicht, wie wir heute irgendwie quasi aus der Ferne alles in Echtzeit beobachten können. Sie haben wahnsinns Zeitverzögerungen gehabt und sie haben häufig auch nur ungefähr ahnen können, was ist, oder sich das ausmalen können, was jetzt wohl ist und wie man reagieren muss. Aber es ging gut aus. Also sie haben es geschafft, gemeinsam mit der Crew die Crew zurückzuholen. Sie hat dann auch eine Auszeichnung bekommen, die Presidential Medal of Freedom, zusammen mit ihrem Team.
Wurden die Frauen denn respektiert? Weil die Leistung war ja wirklich respektabel, die sie erbracht haben.
Das ist das Tragische an der Geschichte. Also tatsächlich haben sie Wahnsinnsleistungen erbracht. Wie gesagt, eine fast fehlerfreie Software zu schreiben, das muss heute überhaupt mal jemand nachmachen. Oder in so schwierigen Situationen eine Crew sicher zurück zur Erde zu bringen. Aber nee, also Frances Northcutt erzählt immer wieder, dass sie gemobbt worden ist, dass sie ausgelacht worden ist. Sie wurde als Mädchen bezeichnet. In den ganzen Artikeln, die es über sie gibt, hieß es immer, das Mädchen hat die Crew zurückgeholt. Dabei war sie natürlich eine Frau und erwachsen. Und auch die anderen Frauen erzählen Geschichten, wie sie wurden für die Sekretärin gehalten oder für die Putzfrau, wurden gebeten, doch mal eben aus dem Weg zu gehen und jetzt mal ihre Arbeit zu machen, anstatt sie zu berücksichtigen und ernst zu nehmen mit ihrem Job, den sie getan haben.
Hat sich da denn was geändert? Wie steht es denn heute um Frauen in der Raumfahrt?
Es gibt immer noch weniger Frauen in der Raumfahrt, sehr wenige. Also zum Beispiel von den 11 deutschen Astronauten ist ja noch keine eine Frau gewesen. Frauen werden mehr umworben, das merke ich schon. Ich habe neulich mal die Samantha Cristoforetti interviewt, die italienische Astronautin. Die ist schon ganz genervt von dem Thema, die mag gar nicht mehr gefragt werden, ist es denn anders als Frau, wie ist es denn als Frau und so weiter. Also das ist das andere Extrem. Was ich auch verstehe, also sie haben immer noch eine Sonderrolle. Sie werden nicht mehr gemobbt und diskriminiert, aber nach wie vor gibt's viel zu wenige.
Eva Wolfangel über die unbekannten Mathematikerinnen, die hinter dem US-amerikanischen Raumfahrtprogramm gestanden haben. Nicht nur die NASA war und ist ein schwieriges Betätigungsfeld für qualifizierte Frauen. Das gilt auch für die Universität in der Weimarer Republik. Zwar brachte das Jahr 1919 den Frauen das Stimmrecht und somit auch, wenn auch eingeschränkte, Möglichkeiten zu studieren, doch von Gleichberechtigung an der Universität konnte keine Rede sein. Das hat Ute Planert, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Köln, gemeinsam mit ihren Studenten untersucht. Anlass war der 100. Geburtstag der Kölner Universität. Bleibt die spannende Frage, welche Frauen überhaupt die Chance hatten zu studieren?
Insgesamt kann man sagen, dass die Studentinnen aus einem bürgerlichen Hintergrund kamen, bürgerliche Familien hatten. Die Väter waren häufig Beamte oder Kaufleute. Und insgesamt kann man auch sehen, dass die soziale Herkunft der Studentinnen gehobener ist als die ihrer Kommilitonen. Das liegt einfach daran, dass die Familien zuerst in die Ausbildung ihrer Söhne investiert haben und Mädchen nur dann studieren haben lassen, wenn man es sich leisten konnte.
Gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit eines Frauenstudiums erkannt haben, ne?
Das sicherlich schon, aber es ging halt oft auch um solche Absicherungsgeschichten. Wir haben einen Fall eruieren können von einer Studentin. Da wissen wir, der Hintergrund ist eine Buchhandlung. Das waren mehrere Mädchen und da hatte man die nun alle zu versorgen. Und die zwei älteren Schwestern haben dann die Buchhandlung weitergeführt. Und dann die jüngere Schwester wurde dann eben Handelslehrerin, damit sie sich versorgen kann, weil die Buchhandlung eben nicht drei Kinder getragen hätte. Das war, glaube ich, die Kalkulation der Familie.
Was studierten die Frauen und wie lebten sie während des Studiums?
Studiert haben sie am häufigsten irgendetwas aus der philosophischen Fakultät. Das hängt mit der Tradition des Lehrerinnenstudiums zusammen. In der philosophischen Fakultät war der Frauenanteil schon kurz nach der Universitätsgründung bei rund 20%. Und auch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät hatte großen Zulauf. Da war das Studium der Staatswissenschaften beliebt und auch die Ausbildung zur Handelslehrerin. Bei der medizinischen Fakultät lag der Frauenanteil bei ungefähr 13% und nur bei den Juristen, da waren die Männer quasi unter sich, was daran lag, dass Frauen erst 1922 und dann auch erst gegen heftigen Widerstand überhaupt zu den juristischen Berufen zugelassen wurden.
Wie lebten die Frauen denn jetzt während des Studiums? Haben die sich ein Zimmerchen gemietet oder wie haben die das gemacht?
Gab es Verbindungen? Die haben in aller Regel noch zu Hause gewohnt, weitaus häufiger als bei jungen Männern, soweit wir das überhaupt eruieren können. Wir müssen da von Einzelfällen ausgehen, aber in aller Regel ist das ja teuer und man investiert dann wirklich eher nochmal in die Söhne und man kann auch vermuten, das weiß man aus anderen Städten, dass die Vorurteile gegenüber Frauen an Frauen zu vermieten was höher waren, dass man lieber die Herren Studenten genommen hat, weil man dann dachte, dann könnte man noch andere Sachen dazu verkaufen, also putzen oder die Wäsche machen, was dann eben Frauen vielleicht eher selber gemacht haben. Also die Frauen hatten auch durchweg, glaube ich, weniger Geld zur Verfügung, wohnten häufiger zu Hause und das bedeutete eben auch, dass sie zu Hause wahrscheinlich oft doch haben mithelfen müssen. Sie haben dadurch auch längere Anfahrtswege vermutlich gehabt. Und was ein großes Problem war, das wissen wir aus Schilderungen, ist, dass es keine Aufenthaltsräume für Frauen an der Uni gab. Es gab natürlich die Verbindungshäuser, aber die klassischen Verbindungen waren ja männlich. Also da waren Frauen höchstens mal sozusagen auf den Ball zugelassen. Und es dauerte eine ganze Weile, bis diese neu gegründete Universität mit der Infrastruktur hinterherkam. Dann sind da auch private Träger eingesprungen. Also kirchliche Institutionen haben dann zum Beispiel Tag- und Wohnheime gebaut oder auch die Frauenbewegung hat das veranlasst. Und es gab dann aus dem Umfeld der Frauenbewegung doch ein Modellprojekt, das nannte sich Goa, Gaststätte ohne Alkohol, weil da konnten die Frauen auch was essen, weil als Frau konnten sie damals nicht einfach in eine Kneipe gehen, sie hätten sich sofort im Verdacht ausgesetzt, ein leichtes Mädchen zu sein und die Studentinnen waren sehr, sehr bemüht, gewissermaßen die Reputation zu wahren, die waren was Neues, man hat ihnen sowieso alles Mögliche unterstellt, sie seien eine Modestudentin, sie seien nur auf Männerfang und was man so sehen kann, ist, dass die sehr versuchen, respektierlichen Verhaltensnormen zu entsprechen und dann geht man halt eben auch nicht in die Kneipe, sondern dann eben in diese Gaststätte ohne Alkohol, um dort was zum Essen einzunehmen, weil die Mensa, eine ausgebaute Mensa in dem Sinne für Frauen gab es nicht. Also ich habe das immer für ein Gerücht gehalten, aber alle Quellen, die wir haben, deuten darauf hin, es gab eine Mensa, aber da stand eine Nonne vor und die hat die Frauen erstmal nicht essen lassen. Da gab es sogar auch Auseinandersetzungen offensichtlich mit der Universität, die das anders haben wollte. Also das war schon verzwickt für die Studentin, weil auf sie war ja nichts zugeschnitten und die mussten sich ihre Räume langsam erst schaffen.
Also nichts mit lustigem Studentenleben
nein,
oder
nein.
So?
Also lustiges Studentenleben für Studentinnen glaube ich nicht. Also es gibt einzelne Dinge, wo man dann sieht, ja, man sieht dann Tennis spielende Studentinnen oder die rudern auch mal oder machen auch mal einen Ausflug oder haben auch dann mal Tanzveranstaltungen. Also, aber das ist schon die Krönung und die Universität führt ja über das Verhalten ihrer Mitglieder Buch. Also wenn die irgendwie auffallen, wird das registriert und da ist in der ganzen Zeit der Weimarer Republik haben wir eine einzige Frau, die irgendwie ungebührlich aufgefallen ist durch Diebstahl. Aber ansonsten sind es die Männer, ne? Die raufen, die saufen, die machen irgendwelchen Aufruhr. Die fallen auf bei der Uni, aber die Frauen eigentlich nicht. Die sind sehr brav.
Sie haben es eben schon gesagt, Lehrerin war ein akzeptabler Job für Frauen. Ja. Wie sah das denn jetzt aus mit einer wissenschaftlichen Karriere? Hatten Sie überhaupt die Chance, an den Universitäten weiterzuarbeiten?
Das schon, aber nicht in der Weise, dass man das als geschlechtergerecht heute bezeichnen würde. Also es gibt natürlich schon die Frauen, die promovieren. Wir haben etwa 500 Fälle festgestellt. Es ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich alle sind, ob es noch mehr gab, weil wir nicht alle Akten einsehen konnten in der Zeit. Aber wir haben jetzt von 500 Frauen den Verlauf, dass die promoviert haben, die meisten in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, weil die einfach sehr renommiert waren zur damaligen Zeit. Und die haben dann auch ein Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften. Und da gibt es schon Frauen, die da auch beschäftigt sind. Da gibt es auch Stellen, auf denen die sind. Aber man kann eben auch zeigen, dass die Frauen auf diesen Assistentenstellen promoviert haben und die Männer haben auf diesen Assistentenstellen habilitiert, nicht? Also Habilitation ist eine ganz schwierige Sache. Zu der damaligen Zeit, das ist ja die Eintrittskarte in eine wissenschaftliche Karriere, da hat Köln in der Weimarer Republik ganz genau 2 Frauen habilitiert. Und selbst jemand wie Hannah Meuthe, die als Soziologin bereits auf internationalen Kongressen Vorträge gehalten hat und auch in Fachzeitschriften veröffentlicht hat, die hat es nicht geschafft, sich zu habilitieren. Wir können nur vermuten, warum. Die war Sozialistin und hat sich auch im Ersten Weltkrieg als Pazifistin engagiert. Da kann man mal vermuten, dass das der Karriere nicht sehr förderlich war. Und wie Also was meistens dann passiert, ist, dass solche ambitionierten Frauen dann irgendwo auf einer Bibliothekarstelle landen. Hannah Meuter dann eben auch, bevor sie von den Nazis später entlassen wurde. Oder auch Ermentrude von Ranke, das ist die Enkelin des berühmten Historikers Leopold von Ranke, der im 19. Jahrhundert die moderne Geschichtswissenschaft begründet hat. Und die Enkelin hat sich hier habilitiert, kam dann auch erstmal auf eine Bibliotheksstelle, hat dann, weil das Historische Institut in der Zeit auch noch nicht richtig solide finanziert war, man hat dann überall sie Bettelbriefe schreiben lassen in die USA und sonst wohin, damit man ihre Stelle finanzieren möge, was dann meistens höflich und freundlich abgelehnt wurde. Also die war auch erstmal Bibliothekarin, bevor sie dann reguläre Assistentin geworden ist. Aber das waren schon die großen Ausnahmen. Die Germanistin Edda Tille Hahnkammer hat sich auch noch habilitiert. Aber das war es dann eben, diese zwei, und die Rate der Professorinnen in der Weimarer Republik, die liegt schlicht und ergreifend bei null.
War Köln da eine Ausnahme? Oder war das typisch für die Weimarer Republik?
Ja, also es gibt natürlich die ein oder andere Professorin, die gibt es schon an anderen Universitäten, Maria Gräfin von Linden beispielsweise, aber da muss man halt auch wissen, dass da der Onkel in einer hohen Ministerialstelle war. Das hilft dann natürlich für die Karriere. Es gibt die ein oder andere Professorin in der Weimarer Zeit, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also Frauen als Professorinnen tauchen eigentlich im Wesentlichen dann in den 60er, 70er Jahren erstmal so wirklich auf, ein paar in den 50ern. Köln hatte eine außerordentliche Medizinprofessorin in der Zeit des Nationalsozialismus, aber das ist so und da ist Köln keine Ausnahme.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, das neue Buch von Ute Planert heißt Alberts Töchter. Kölns Frauen zwischen Stadt, Universität und Republik. Kürzlich im Röhrig Universitätsverlag erschienen. Volksverräter, Spione Moskaus, Kriminelle und Drückeberger. Die Diffamierungen durch die Nazis blieben an vielen Widerstandskämpfern kleben. Die Bundesrepublik verweigerte ihnen selber jahrzehntelang die Rehabilitation und ihren Witwen die Entschädigung. Nach dem Krieg wollten die Deutschen zunächst nichts vom Widerstand wissen, denn das hätte unangenehme Fragen nach dem eigenen Verhalten aufgeworfen. Nun, 75 Jahre nach dem Stauffenberg-Attentat, gibt es neuen Streit, weil Vertreter der AfD das Erbe des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur für sich beanspruchen. 2017 warb ein Kreisverband mit dem Slogan »Sophie Scholl würde AfD wählen«. Peter Leusch sprach mit Wissenschaftlern aus der Widerstandsforschung.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus hatte ja nirgendwo eine breite Basis im deutschen Volk, sondern es waren ja immer nur wenige und Einzelne.
Johannes Tuchel, Politikwissenschaftler, Berlin.
In der Widerstandsgeschichte, die ja ohnehin sehr, sehr lange gebraucht hat, um wirklich richtig Fahrt aufzunehmen, sind die Frauen sehr lange gar nicht gesehen worden.
Frauke Geiken, Historikerin, Göttingen.
Von Widerstand kann man erst sprechen, wenn es gefährlich wird. Wenn derjenige riskiert, dafür ins Konzentrationslager zu kommen, wenn er Handlungen unternimmt, um dieses Regime zu schwächen oder gar zu beseitigen.
Wolfgang Benz, Zeithistoriker, Berlin. Drei Stimmen von Wissenschaftlern aus der Widerstandsforschung, 75 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler, von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg.
Ich denke, dass wir heute relativ gesichertes Wissen haben über das, was geschah am 20. Juli. Also das Attentat im sogenannten Führerhauptquartier um die Mittagszeit. Dann kommt Stauffenberg hier nach Berlin zurück, ist etwa ab 16 Uhr hier im Bendlerblock und versucht mit Telefon und Fernschreiber den Umsturzversuch in Gang zu setzen. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht ist der Umsturzversuch gescheitert. Er und seine Freunde werden im heutigen Ehrenhof erschossen auf Befehl von Generaloberst Friedrich Fromm.
Nachdem die Fakten und die Abläufe weitgehend rekonstruiert sind, so Professor Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, stehen für die Forschung weitergehende Fragen im Fokus. Fragen, die über die Hauptpersonen und spektakulären Ereignisse hinausreichen. Wie breit war der Widerstand verankert? Welche Gruppen waren in den Umsturzversuch einbezogen? Was waren ihre Ziele?
Die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer im Umfeld des 20. Juli einte, dass sie den Krieg beenden wollten, dass sie die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen beenden wollten und dass sie den Rechtsstaat wiederherstellen wollten.
Wie das politische System Deutschlands aussehen sollte, ob demokratisch und wenn ja, in welcher Form, darüber hatte man sich noch nicht verständigt. Denn im Entschluss zum Umsturz fanden sich Akteure ganz unterschiedlicher weltanschaulicher Gruppen zusammen, von Gewerkschaftern und Sozialdemokraten über Konservative wie Karl Gördeler bis hin zu Monarchisten. Eine Fotowand in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin zeigt 200 Beteiligte.
Sie haben nach dem 20. Juli etwa 600 bis 700 Verhaftungen. Davon ist allerdings bis zu 300 Festnahmen gegen Kinder und Frauen der am Umsturzversuch Beteiligten. Und wenn Sie die Bilanz ziehen wollen, dann haben Sie etwa 150 Tote in der Folge des Umsturzversuches. Das ist der Personenkreis, über den wir reden, wenn wir konkret vom Umsturzversuch des 20. Juli 1944 sprechen.
Mit brutaler Gewalt ging das NS-Regime gegen alle vor, die der Teilnahme verdächtig waren, ließ seine Rachsucht auch an den Familien aus, erklärt die Göttinger Historikerin Dr. Frauke Geiken.
Wenn man sich die Geschichte dieser Sippenhaft anguckt, die ja dann 1944 tatsächlich auch umgesetzt wurde nach dem Attentat, die Frauen kamen ins Gefängnis und die Kinder kamen in ein NS-Kinderheim im Harz in Bad Sachsa, völlig ins Nichts. Und die Frauen wussten nicht, wo ihre Kinder geblieben sind. Und sie wussten auch nicht, ob sie die jemals wiedersehen werden.
Was dem Widerstand nicht gelungen war, besorgten die Alliierten. 1945 wurde die nationalsozialistische Diktatur beseitigt. Aber für diejenigen, die Widerstand geleistet hatten, und für ihre Familien, dauerte das Unrecht an. 1944 hatte Hitler, Gördeler und andere Beteiligte des 20. Juli in Schauprozessen vor dem Volksgerichtshof von seinem Blutrichter Roland Freisler als kleine Clique schmähen lassen, die Volk und Vaterland verraten hätten.
Aber dieser Verratsvorwurf, der wirkt in der Tat noch lange Jahre nach 1945 nach. Der wirkt in breiten Teilen der Bevölkerung nach. Der wirkt aber auch in der Publizistik und der Presse nach oder auch bei den Entschädigungen. Die Witwen und Waisen des 20. Juli sind nicht ins Bundesentschädigungsgesetz mit eingebunden worden, sondern es wurde subsidiär die Stiftung Hilfswerk 20. Juli 1944 gegründet, um überhaupt einen Ausgleich zu schaffen. Kinder von Widerstandskämpfern wurden noch in der Schule als Verräterkinder beschimpft.
Der Widerstand gegen Hitler wurde im Nachkriegsdeutschland zunächst überhaupt nicht anerkannt, geschweige denn gewürdigt. Erst als mit dem 17. Juni 1953 ein Volksaufstand in der DDR gegen die SED-Diktatur ausbrach, begann man sich mit der Idee des Widerstandes anzufreunden und den Widerstand gegen Hitler in der jungen Bundesrepublik zu rehabilitieren. Zunächst Stauffenberg und die studentische Gruppe Weiße Rose in München. Aber die Willkürurteile des Volksgerichtshofes bestanden weiterhin. Noch 1972 konnte der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger erklären, was damals Recht war, kann heute kein Unrecht sein. Und in breiten Teilen der Bevölkerung, so Tuchel, wollte man vom Widerstand nichts wissen.
Und es ist ja immer auch sowohl in den 50er, 60er, 70er Jahren noch in der Generation der Mitlebenden auch daraus erklärbar, wenn ich selbst als Bürger der Bundesrepublik, der schon in der NS-Zeit gelebt hat, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus anerkenne, dann muss ich ja gleichzeitig möglicherweise mein eigenes Versagen anerkennen, denn ich habe ja die Handlungsoptionen, die es unter den Bedingungen der Diktatur auch gegeben hat, eben nicht genutzt.
Die Nazi-Diktatur überschattete beide deutsche Staaten. Sie hatte eine lange Geschichte der Verdrängung zur Folge. Die Verdrängung von Widerstand ist aber das Gegenstück zur Leugnung von Mitläufertum und Täterschaft. Vorherrschende Meinung war, dass die Deutschen nicht die Täter, sondern die eigentlichen Opfer des Krieges gewesen seien. Von den Nazis verführt und missbraucht, viele an der Front gefallen, im eigenen Land ausgebombt oder aus der Heimat vertrieben. Es gab solche leidvollen Erfahrungen, aber sie wurden instrumentalisiert, um alle Mitverantwortung auszublenden und sich in einem reinen Opfernarrativ einzurichten. Dazu passend galten Menschen, die ins Exil geflohen, desertiert oder Widerstand geleistet hatten, nun als Verräter oder Drückeberger, die Deutschland im Stich gelassen hätten. Erst langsam und in Schüben gelang es im Verlauf von zwei Generationen, den Widerstand zu rehabilitieren. Doch das bleibt bis heute von politischen Interessen und Vorurteilen verzerrt, resümiert Professor Wolfgang Benz, bis zu seiner Emeritierung Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin.
Die einen sehen nur den 20. Juli, die anderen verehren die Geschwister Scholl und denken an die weiße Rose. Die Deserteure, die ja dadurch, dass sie sich dem Militärdienst verweigert haben, auch Widerstand geleistet haben, die blieben, glaube ich, am längsten allein und sind wahrscheinlich auch heute noch nicht bei allen anerkannt und beliebt. Dass der kommunistische Widerstand der früheste war und dann mächtig nach 1945 politisch instrumentalisiert wurde, ist wieder eine andere Geschichte.
Wolfgang Benz unternimmt in seiner aktuellen Veröffentlichung mit dem Titel »Im Widerstand – Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler« den Versuch, das gesamte Spektrum von Widerstandskämpfern und Gruppen darzustellen. Er zeichnet ein pluralistisches Bild des Widerstandes, berücksichtigt alle sozialen, politischen und weltanschaulichen Milieus, aus denen Widerstand gegen Hitlers Diktatur erwuchs. Sofort nachdem Hitler am 30. Januar 1933 von Hindenburg zum Kanzler ernannt wurde, begannen die Nationalsozialisten mit der Zerschlagung der Demokratie, mit der Gleichschaltung des gesamten politischen und gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Binnen eines halben Jahres wurden die gegnerischen Parteien verboten oder zur Selbstauflösung gezwungen, Gewerkschaften, Verbände und Vereine gleichgeschaltet, Oppositionelle verhaftet und in Gefängnisse und KZs eingesperrt. Die Kirchen, als Institutionen weiterhin intakt, gingen auf Harmoniekurs zu dem neuen Regime.
Es waren einige wenige innerhalb der Kirchen, ein paar mutige Frauen wie Marga Meusel in Berlin, die die kirchlichen Oberen zum Handeln zwingen wollten durch Eingaben, durch Denkschriften. Aber die kirchliche Obrigkeit hat sich weder zunächst um die getauften Christen mit jüdischen Wurzeln und noch weniger um die Juden jüdischen Bekenntnisses überhaupt gekümmert.
Marga Meusel ist ein Beispiel für die vielen bislang ignorierten Frauen, die im Widerstand gegen Hitler aktiv waren. Wenn überhaupt, wurden sie nur als Ehefrauen von Widerstandskämpfern angesehen, deren Rolle sich in einem Hausfrauendasein erschöpft hätte. Das las man noch 2011 über Freya von Moltke, die an der Seite ihres 1945 hingerichteten Mannes Helmut von Moltke im Kreisauer Kreis gegen den Nationalsozialismus kämpfte.
Was es mit der Rolle der Frau im Widerstand auf sich hat, haben die zeitgenössischen Männer, Ehemänner und Widerstandskämpfer, die haben das sehr, sehr wohl begriffen. Also Hans von Donani hat an seine Frau geschrieben, aus dem Gefängnis geschrieben, du weißt nicht, wie viel Kraft du mir gibst. Und wenn man den Briefwechsel eben von Helmut und Freya von Moltke liest, da wird auf jeder Seite deutlich, welche riesige Rolle Freya für Helmut gespielt hat.
Frauen im Widerstand, das sei eine immer noch ignorierte oder marginalisierte Gruppe, der bis heute die gebührende Anerkennung versagt geblieben sei, erklärt die Göttinger Historikerin Frauke Geiken. Geiken hat 2014 eine umfassende Studie vorgelegt mit dem Titel »Wir standen nicht abseits, Frauen im Widerstand gegen Hitler«. Sie präsentiert ausgewählte Schicksale von Frauen, wie zum Beispiel von Anne-Dore Leber, die in die Aktivitäten ihres Mannes Julius Leber zur Vorbereitung des Umsturzversuches vom 20. Juli eingeweiht war. Es sind Beispiele von Frauen, die nicht nur ihren Ehemännern moralisch beistanden, sondern die Entscheidung zum Widerstand mitgetragen, oft auch zusammen mit ihrem Partner getroffen haben. Ein anderes Beispiel ist Cato Bontjes van Beek, einer jungen Frau aus Fischerhude, die in der sogenannten Roten Kapelle aktiv Widerstand leistete. Geiken vergleicht sie mit Sophie Scholl.
Man kann ganz wunderbar die Cato Bonjes van Beek aus Fischerhude mit ihr kontrastieren. Die war gleich alt. Die hat genau dasselbe gemacht wie Sophie. Sie hat nämlich Flugblätter verteilt. Sie ist im selben Jahr hingerichtet worden, 1943. Sie muss auch eine sehr, wie Sophie Scholl, charismatische, lebensbejahende, fröhliche, aber auch nachdenkliche junge Frau gewesen sein, die genau wie Sophie Scholl sich nicht opfern wollte. Das ist immer so ein bisschen das Narrativ der 50er Jahre, was man über die Weiße Rose kennt, die wollten sich opfern für Deutschland und so weiter. Das wollten die ganz bestimmt nicht.
Aber während Sophie Scholl als zunächst einzige Frau aus dem Widerstand durch das Buch ihrer Schwester Inge Eicher-Scholl über die Weiße Rose berühmt wurde und Anerkennung fand, wurde Cato Bonjes van Beek verfemt, blieb ihrem Namen ein Platz in der Erinnerung versagt.
Diese unschuldige, vermeintlich unpolitische Weiße Rose auf der einen Seite, damit konnten sich die Zeitgenossen der 50er Jahre anfreunden. Cato Bonjes van Beek gehörte der, muss man gleichermaßen vermeintlich betonen, vermeintlich kommunistischen Roten Kapelle an. Und damit war sie natürlich in den 50ern, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, persona non grata.
Wenn wir uns mit dem Widerstand befassen, dann befassen wir uns mit ganz langlebigen und hartnäckigen Konstruktionen, die so in den letzten 20 Jahren als Konstruktionen erkannt worden sind.
Die sogenannte Rote Kapelle ist das Paradebeispiel, wie ein Widerstandsnetzwerk erst von den Nazis als Moskauer Spionagetrupp diskreditiert und dann an diesem Zerrbild im Kalten Krieg von beiden Seiten kräftig weitergemalt wurde. Ein anderes Beispiel für Ignoranz und Verleumdung weit über seinen Tod hinaus ist der Schreinergeselle Georg Elser. Elser, ein Einzelkämpfer, hatte 1938 im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoffattentat akribisch vorbereitet. Hitler entkam dem Anschlag nur durch Zufall. Goebbels Propaganda jedoch machte Elser zu einem englischen Spion. Während Nazi-Gegner, selbst Pastor Niemöller, der im selben KZ wie Elser eingesperrt war, ihn umgekehrt für ein von den Nazis abgerichtetes Werkzeug hielten. Erst heute, in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, erhält Elser seinen gebührenden Platz, gleichsam auf Augenhöhe mit Stauffenberg. Wolfgang Benz.
Für mich ist Georg Elser eigentlich die einzige Lichtgestalt. Er war nie zuvor Nazi, der musste nicht zur Besinnung gebracht werden, sondern der hat mit seinem schlichten Menschenverstand als spätere Widerstandskämpfer noch stolz in der Armee Hitlers marschierten, als viele andere noch gar nicht, also Konservative, noch nicht daran dachten, dass dieses Regime so böse ist, dass man es beseitigen müsse. Da war es für den schwäbischen Schreinergesellen Georg Elser klar, dieses Regime bedeutet Krieg. Das bedeutet äußerstes Unrecht. Er saß an seiner Lohntüte. Er hat, während die anderen noch auf Kraft durch Freude und andere Propagandatricks der Nazis hereinfielen, sah er, es geht immer weiter bergab.
Wie wird jemand zum Widerstandskämpfer? Woher nimmt er die Courage, sich einem Regime entgegenzustellen, dem Millionen zujubeln, das seine Gegner mit Gefängnis, Folter und Vernichtung bedroht? Manche, wie Stauffenberg, waren zunächst selber angetan von Hitler und der Idee der Volksgemeinschaft, von den militärischen Anfangserfolgen.
Wenn Sie sich die verschiedenen Wege in den Widerstand angucken, der Menschen, die es etwas gewagt haben, dann fällt auf, dass am Anfang nicht immer bewusst eine individuelle Entscheidung steht. Und nach dieser individuellen Entscheidung kommt das Suchende, kommt das Tastende. Findet man Menschen, mit denen man zusammenkommt? Vertrauen ist da eine ganz, ganz wichtige Kategorie. Wie kann ich zu jemandem anderen Vertrauen fassen? Und das ist natürlich unter den Bedingungen der Diktatur ein schwerer Weg. Wir haben einen Fall, wo ein Kommunist sich in einen Zahnarztstuhl begibt und plötzlich feststellt, er kann mit seinem Zahnarzt gut reden. Und daraus entwickelt sich dann eine wirklich enge Zusammenarbeit in einer Widerstandsgruppe hier in Berlin.
Viele Deutsche waren mit Hitler und dem Regime nicht einverstanden. Sie zogen sich in eine innere Verweigerung zurück, ohne aber aktiv zu werden. Widerstand beginnt in den Augen von Benz dort, wo jemand aktiv wird, wo er Handlungsspielräume nutzt, auch wenn sie ihn persönlich gefährden. Dazu zählt der vielfach namenlos gebliebene Rettungswiderstand, wo Menschen ihren jüdischen Mitbürgern geholfen haben.
Und das waren nicht so wenige, auch wenn es nur wenigen Juden gelang, sich in der Illegalität im Untergrund über die gefährlichsten 3 letzten Jahre des NS-Regimes hinweg zu retten. Mit vielen nichtjüdischen Helfern, ohne die hätte es keine Chance gegeben.
Bei einer Umfrage des Spiegels im Jahr 2004 erklärte zum ersten Mal eine repräsentative Mehrheit der Deutschen, dass der Widerstand gegen Hitler für die demokratische Kultur der Bundesrepublik von Bedeutung sei. 2 Generationen hat es gedauert, diese ideologische Zurichtung und Verdrängung aufzubrechen. Aktuell erleben wir, wie an die Stelle der Verdrängung plötzlich eine gefährliche Vereinnahmung des Widerstandes tritt, und zwar ausgerechnet von rechts außen. Anfang 2017 warb ein Kreisverband der AfD auf Facebook mit dem Slogan »Sophie Scholl würde AfD wählen«. Die AfD geriert sich als Widerstand gegen die, so Alexander Gauland, Kanzlerdiktatorin.
Wenn mir heute jemand sagt, ich bin doch im Widerstand, wie es etwa aus Kreisen der AfD geschieht, dann kann ich sagen, nein, Sie sind nicht im Widerstand. Sie gehören einer parlamentarischen Opposition an unter den Bedingungen eines Rechtsstaates. Dies ist kein Widerstand, sondern Sie können alle Möglichkeiten der Demokratie nutzen.
Ausgerechnet eine Partei, deren Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland Hitler und den Nationalsozialismus mit den Worten verharmlost, das sei, Zitat, nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Ausgerechnet eine Partei, wo führende Vertreter immer wieder Rassismus und Hass gegen Migranten schüren, beansprucht das Erbe jener Widerstandskämpfer, die für das exakte Gegenteil, für Rechtsstaat, Humanität und Toleranz ihr Leben eingesetzt haben.
Wenn eine Protagonistin dieser Partei im Bundestag hetzt, Volksverhetzung treibt, dafür vom Bundestagspräsidenten gerügt wird, indem sie nämlich Muslime als Messerstecher abqualifiziert, dann muss ich kein Verständnis dafür haben. Dann bin mindestens ich als Historiker, der weiß, dass Adolf Hitler 1919 nicht als Gewaltverbrecher angefangen hat, sondern als Populist mit Volksreden und mit Volksverhetzung, bin ich als Historiker doch gefragt, um zu sagen, das hatten wir schon einmal, das wird in diese Richtung laufen. Dieser Ideologie muss der Boden entzogen werden.
Peter Leusch über neue Erkenntnisse zum Widerstand gegen die NS-Diktatur. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Avopäth und dem Album Musica Selecta. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.